Sehen, was die Menschenkinder so bauen, ist das Thema meiner Predigt. Und Bauen ist das Thema des Jahres in unserer Gemeinde gewesen und wird es umso mehr, sobald wir das nächste Jahr beginnt. Wir sind mit der Bibelschule Bracke verbunden. Auch dort wird es ein Jahr großer Bauprojekte. In unserer eigenen Mission haben wir eine ganze neue Abteilung, die nennen wir Building Mission. Da geht es darum, dass man Mission fördert, indem man Menschen ihre Bauanliegen abnimmt, sie darin unterstützt, auch mit Einsatzteams. Übrigens wird es in der Bibelschule Bracke 4 Männerfreizeiten geben, bei denen man mitbauen kann. Bauen ist ein großes Thema, ist ein endloses Thema. Wir werden nie ganz fertig damit, aber es stellt sich heraus, dass wir die Option nicht zu bauen überhaupt nicht haben. Wir bauen dauernd irgendetwas. Die Frage ist nur, was wir bauen und woran bauen wir. Es wird uns vielleicht überraschen, aber dieses Thema, sehen, was die Menschenkinder so bauen, habe ich direkt aus der Bibel entnommen. Das ist natürlich jetzt aus der Ferne kaum zu lesender Text, deshalb werde ich ihn auch vorlesen, aber vielleicht können einige doch auch auf dem Bildschirm mitlesen. Ich lese aus der Lutherbibel. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Und ich bin da ganz am Anfang der Bibel, im ersten Kapitel vom ersten Buch Mose. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machten. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Ja, was die Menschenkinder so alles im Leben bauen. Sie fangen mit kleinen Klötzchen an und machen erst Schluss, wenn die Banken keine Kredite mehr verleihen. Auch in Babylon ging es aber auch um etwas ganz anderes als die Höhe des Turms. Denn eigentlich wurde dort nicht ein Turm gebaut, in unseren Bibeln ist der Text mit Turmbau zu Babel überschrieben. Eigentlich wurde eine Stadt gebaut. Und in der Mitte sollte ein Turm stehen, so als das eine Ding, mit dem sich alle identifizieren. Der Gedanke ist, wie man auf diesem Bild sieht, nicht ganz neu und nicht ganz ausgestorben. Diese Türme bauen wir bis heute. Wir sehen hier die höchsten Türme, die bereits fertiggestellt sind. Das geht schon in Richtung 1000 Meter und wird bald auch darüber liegen. Und hier sehen wir noch einmal 10 Türme und die sehen auch beeindruckend aus, nur sind diese Türme alle nicht fertiggestellt worden. Die sind in unterschiedlichen Bauphasen und Planungsphasen, die Vorhaben sind allesamt aufgegeben. Es gibt Türme, die sind fertiggestellt worden, andere nicht. Aber ja, das hier ist ein Turm in der Stadt Shanghai, 660 Meter hoch. Hier sind wir auf der Insel Taiwan, in Taipei, Da ist eine Stadt und die hat ja schon beeindruckende Gebäude gehabt, aber dann hat man mittendrin nochmal so ein Ding hingestellt und dann sagt man auf der kleinen Insel Taiwan dem großen China, wir sind was und wir werden uns nicht aufgeben. Eine Stadt mit einem Turm in der Mitte. Aber wenn wir von einer Stadt reden, dann reden wir auch über das Zusammenleben von Menschen und die Art der Beziehungen, die dort gelebt werden. Und damit sind wir bei dem Bauen, dem keiner von uns ausweichen kann. Die eigentlichen Baustellen unseres Lebens sind nicht, wenn wir Harz und Ziegel haben, sondern wenn wir mit anderen Menschen umgehen. Die drei Beziehungsbaustellen des Menschen von Anbeginn der Welt. Die Bibel spricht immer wieder von diesen drei Dingen. Ich habe hier ein Beispiel aus Hosea 4, Vers 1. Höret ihr Israeliten des Herrn Wort, denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen, denn es ist keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande. Ja, keine Treue, das steht für den Verlust der persönlichen Integrität. Keine Liebe für die Zerstörung der Beziehungen untereinander, keine Erkenntnis Gottes. Das bedeutet in Hebräisch, wenn man keine Beziehung zu Gott hat, dann kennt man ihn nicht. Und dann sehen wir, dass Gott mit den Menschen hadert, weil sie weder in ihrer eigenen Identität noch in ihrer Beziehung zu den Mitmenschen, noch in ihrer Beziehung mit Gott irgendwie klar stehen würden. Auch im Neuen Testament finden wir das wieder. Jesus zitiert aber auch aus dem Alten Testament in Matthäus 22, wenn wir lesen, wie ist das wichtigste Gebot, worauf sollen wir achten? Vor allen Dingen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da haben wir das. Uns selbst, den Nächsten und unseren Gott. Und diesen Dreiklang, den verfolgen wir so in den ersten Geschichten, die uns die Bibel erzählt. Und die erste große Geschichte in der Bibel ist die Schöpfungsgeschichte. Hier wird deutlich, dass Gott von keiner Not getrieben, aber in seiner unermesslichen Liebe und Kreativität eine ganze neue, wunderbare, vollkommene Welt erschafft. Und wir sehen auch, wie er sich in dieser Geschichte schon erkennen will, wie er sich diese Welt gedacht hat. Und bei Adam und Eva beobachten wir, wie sie miteinander umgehen, aber auch mit ihrem Gott, dem Schöpfer. Das, was sie dort zusammenleben, wird mit Shalom bezeichnet, einem vollkommenen Frieden. Aber dann kommt jemand, der hat den Namen Durcheinanderbringer und er bringt seine Alternativen ein. Die Menschen lassen sich täuschen, verlieren ihr Vertrauen in Gott, lehnen sich gegen seine Gebote auf und dann müssen sie als Konsequenz die Wohnstätte bei Gott verlassen. Die zweite große Geschichte der Bibel ist die von der Sintflut. Hier erkennen wir das Ausmaß der Gefallenheit des Menschen, den bei ihm eingetretenen inneren Bruch, seinen zügellosen Hedonismus, das egoistische Leben nach Lust und Laune. Durch eine nie dagewesene Flut zieht Gott einen vorläufigen Schlussstrich und mit einer einzigen Familie macht er weiter mit dem rechtschaffenen Noah und seinen Kindern. Und in unserer heutigen Geschichte, die ich eben schon vorgelesen habe, geht es dann um das Miteinander von Menschen. Wir sehen hier im 11. Kapitel der Bibel, dass sie bereits losgelöst sind von ihrem Schöpfer, im Misstrauen ihm gegenüber leben, ja sogar in Auflehnung gegen ihn. Dabei hat doch Babylonien einen wachsenden Wohlstand. Die landwirtschaftlichen Felder werden aufwendig bewässert. Das ermöglicht eine sichere Lebensmittelversorgung und damit auch die Verstädterung. Urbanisierung, sagt man auch. Menschen ziehen zusammen, aber das von Gott gelöste Zusammenleben von Menschen trägt immer die Merkmale der Sünde. Aufspaltung in Reich und Arm, in Ehrenbürger und Verstoßene, in Zugehörige und Zugezogene, in Gewinner und Verlierer, in Einflussreiche und Ausgebeutete. Und Gott stellt sich dieser Fehlentwicklung in den Weg. So ist hier der gefallene Mensch schwer unter Druck. Seine Beziehungen erweisen sich immer wieder als nicht tragfähig. Und seine ursprünglichen Vorstellungen und seine späteren Reparaturen und Reformen scheitern immer wieder. Das bewegt sie eben zu diesem großen Projekt Babel. Wir suchen einen Ausweg. Hier wird also ein Projekt angestoßen von ungekannter Größe und Tragweite. Die Mächtigen waren sich ganz sicher, etwas Hervorragendes ins Auge gefasst zu haben. Doch Gott muss seine Ruhestätte verlassen, ganz nahe herunterkommen und wohl eine Lupe benutzen, um sehen zu können, was die Menschen so bauen, was die Menschenkinder so bauen. Die nennen das Ding Wolkenkratzer, auf Englisch sagt man Skyscraper. Das sollte ja bis in den Himmel reichen. Und Gott schaut sich das ganze Projekt an. Habe ich dann kein Bild? Nee, habe ich anscheinend nicht. Ach, schade. Es gibt Entwürfe, wo man sich gesagt hat, wie das ausgesehen haben, wo sich Künstler Gedanken gemacht haben, wie hätte das aussehen können. Aber auf dem Titelblatt meiner PowerPoint, da war schon so ein kleiner Hinweis auf diese Baustelle. Also, die Menschen glauben, etwas Gewaltiges ins Auge gefasst zu haben. Und Gott sagt, lass uns mal herunterfahren und das mal anschauen. Was machen die da? Und was wollen die da? Ja, wie sind sie auf dieses Projekt gekommen? Ja, man muss kein Psychologe sein, um zu erkennen, was sie antreibt. Sie sind beherrscht von Phobien, Ängsten und dann haben die ganz sicher auch Größenwahn. Sie wollen etwas bauen, das dem Schöpfungsauftrag Gottes entgegensteht und die wollen sich alle sammeln und beieinander bleiben. Und warum machen die das? Ja, aus Angst und Verzweiflung. Da ist die Angst aus der Geschichte und der Erinnerung herauszufallen. Es wurde heute schon einige Male gesagt, dies ist der letzte Gottesdienst in diesem Jahr. Und wir schauen zurück und wir schauen nach vorne. Und alle, die hier etwas älter sind, die sagen sich wirklich, das Jahr 2019 war ein sehr kurzes, ist sehr schnell vergangen. Man muss recht jung sein, um ein Jahr als ein Jahr wahrzunehmen. Später ist das eher so wie ein Monat. Und da fragt man sich, was bleibt, wenn es mit uns vorbei ist. Der drohende Bedeutungsverlust treibt viele Menschen um. Besonders die, die ein langes Leben hatten oder auf etwas zurückblicken können, was Anerkennung genossen hat, was etwas bedeutete. Dann gibt es ein letztes Aufbäumen und dann gibt es außerordentliche Projekte ganz zum Schluss. Man möchte sich ein Denkmal aufbauen. Manchmal nimmt das die Form einer Autobiografie an, dass man sich dann sagt, ich will die Bedeutungshoheit über mein eigenes Leben behalten. Da schreibe ich über mich selbst ein Buch, bevor jemand anders mein Leben bewertet. Und manchmal sind die Leute auch so unterwegs, dass sie in der letzten Phase ihres Lebens die Dinge eigentlich niederwalzen, was sie im Laufe eines ganzen Lebens gebaut hatten. Aber da gibt es auch einen praktischen Teil des Anliegens. Und den finden wir in diesem Anti-Zerstreuungsprojekt. Eigentlich doch auch ein würdiges Anliegen, der Zusammenhalt. Durch das Bauen einer Metropole mit einem zentralen Identifikationsobjekt, wie wir das bei den Türmen gesehen haben, soll der Zusammenhalt und das gemeinsame Überleben gesichert werden. Die vorgegebenen Beweggründe sind lauter, wie immer. Die Mächtigen dieser Welt haben immer die Wohlfahrt aller im Auge, die Liebe zum Vaterland, die Förderung der Freiheit, der Religion, der allgemeinen Sicherheit, dem Schutz der Umwelt und der Abwendung der Apokalypse. In jedem Land, ganz sicher auch in unserem, doch auch aus einem guten Grund sind wir etwas erschrocken hier, weil in ihren Plänen, obwohl wir ganz am Anfang der Bibel und ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte stehen, kommen sie bei allen ihren Plänen komplett ohne die Erwähnung Gottes aus. Es kann ja nicht sein, dass sie von ihm nicht mehr wussten. Aber sie beschließen, unabhängig von ihrem Gott zu handeln, andere Wege gehen, als der Schöpfer sie vorgegeben hat. Und so wird das ein Plan ohne Gott, gegen Gott, ja geradezu ein Plan, der Gott provoziert. So beobachten wir hier und stellen fest, Gottlosigkeit ist, oder Gottesferne ist nicht nur bei Menschen zu beobachten, die Gott nicht kennen, sehr wohl auch bei Menschen, die Gott kennen. Aber sie haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Gott greift ein. Und Gott ist ganz sicher nicht kleinlich hier und nicht rachsüchtig. Es geht ihm auch nicht darum, hier ein städtebauliches Juwel zu verhindern. Ihm geht es um etwas ganz anderes. Er will den Triumph, die Entfaltung des Bösen verhindern. Er will die Menschen zurück zu ihrem Schöpfungsauftrag bringen. Er will nicht, dass das Böse sich verfestigt in neuen Strukturen. Und die Berufung der Sintflut-Überlebenden finden wir zwei Kapitel vorher in einem Text in 1. Mose 9. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das klingt ganz ähnlich wie schon bei Adam und Eva im ersten Kapitel. Und da heißt es noch dazu, dass sie sich die Welt untertan machen, dass sie allem, was Gott geschaffen hat, einen Namen geben, also sprich über alles herrschen, was Gott ihnen zur Verfügung stellt. Hier bei der Beauftragung von Noah und dem Segen steht auch etwas von Furcht und Schrecken, aber nicht bei euch, sondern vor euch. Sie sollten furchtlos in die große, weite Welt starten und einen weltweiten Auftrag wahrnehmen. Aber das dann, was wir eben gelesen haben, ist doch genau das Gegenteil davon. Wir sehen die Menschen zielstrebig unterwegs, aber nicht im Namen Gottes, sondern weg von Gott, weg auch vom Auftrag für die ganze Welt, hinein in die selbstorganisierte Sammlung, wo es um Sicherheit, Kontrolle, den eigenen Ruf geht, die Ehre ihres eigenen Namens. Immer wieder sehen wir, dass Satan einen Gegenentwurf präsentiert, wenn er sagt, sollte Gott gesagt haben, stimmt das, was Gott in dein Leben mal gesagt hat? Stimmt das auch heute noch? Wir wissen, dass auch Gott eine Stadt entworfen hat und baut. Das Projekt heißt Jerusalem, himmlisches Jerusalem, und Jerusalem steht für die Stadt des Friedens. Da hören wir das Wort Shalom oder Salam in dem Namen dieser wunderbaren Stadt. Satans Projekt heißt Babel. Satan verheißt Einigkeit, Glanz, Gloria, doch Babel versinkt im Durcheinander von Verirrung und Verwirrung. Es hinterlässt die Spuren einer Zivilisation, die sich so plötzlich auflöst, dass die Archäologen bis heute völlig im Dunkeln tappen, was da passiert sein könnte. Auch in diesem Jahr war ich wieder im Kaukasus Wir haben hier jemand aus Syrien. Seine Vorfahren stammen aus dieser Gegend im Kaukasus. Im Hintergrund mit einer leichten Wolke bedeckt der Berg Elbrus. Um diesen Berg herum leben auf dieser Seite des Kaukasus die Balkaren. Das war das Volk, zu dem Gott uns als Missionare berufen hatte. Ein türkischsprachiges Volk. Das hat im 20. Jahrhundert viel Böses erfahren. Schon in den Jahrhunderten davor, ganz sicher. Aber im 20. Jahrhundert wurde auch diese Gegend Teil der Sowjetunion mit der ganzen Enteignung, mit der Schließung der Moscheen und dem Tod der Mullahs und was so alles mit der kommunistisch-atheistischen Revolution einherging, dann der Bürgerkrieg. Und irgendwann standen deutsche Truppen hier am Berg. Es war das Jahr 41 und die kamen mit einer wunderbaren Verheißung. Ein drittes Reich, 1000 Jahre, Frieden. Hier habt ihr euer Land zurück, euren Besitz zurück, eure Moscheen zurück, euren Koran zurück. Das war ein Geschenk vom Himmel und da ließen sich die Balkaren auch gerne darauf ein. Was sie nicht wussten, ist, dass dieses 1000-jährige Reich 6 Wochen dauern würde. Dann waren die deutschen Truppen wieder weg. Die kamen hierher, sicher, es ging auch in Richtung Kaspisches Meer zum Öl und zum Erdgas, aber das war auch eine diffus esoterische Motivation da irgendwie anzuknüpfen an Annengeister und Annengeschichten. Und dieser ganze Spuk war eben nach ganz kurzer Zeit vorbei und dann hat man alle übrig gebliebenen Balkaren in Züge gepackt und nach Zentralasien verschleppt, wie andere Völker auch. Und dann war dieser Gedanke mit dem 1000-jährigen Reich nach 6 Wochen ein Albtraum, der in Verlust von Heimat und Identität geendet hatte. Das stolze Bergvolk endete in den Steppen Asiens. Wir erleben solche Dinge auch in unserem eigenen Leben, im Leben unserer Familien, manchmal auch im Leben ganzer Gemeinden. Schön hatten wir uns das alles ausgemalt. Plötzlich stehen wir mit leeren Händen da, ausgebrannt, enttäuscht, desorientiert und verbittert. Und dann fragen wir uns, wie ist denn Gottes Vision für unser Leben? Ich sagte schon, wir bauen alle. Ich will diesen Text mit euch auch noch lesen aus 1. Korinther 3, etwas länger. Wir sind alle Gottes Mitarbeiter. Das ist ja ein Brief, den Paulus geschrieben hat. Und er sagt, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister und ein anderer baut darauf. Klingt erstmal recht unbescheiden, wenn Paulus sagt, als weiser Baumeister. Aber er kommt gleich darauf, was er denn da gebaut hat oder als Grundlage gelegt hat. Aber hier sagt er zu uns, ein jeder aber sehe zu, was er darauf baut. Jeder von uns baut etwas darauf. Alle, die wir heute hier in der Gemeinde sind und sitzen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also mit anderen Worten, Paulus sagt hier nicht, ich habe hier einen Grund gelegt, sondern er sagt, der Grund, der gelegt ist, ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird durch das Feuer erwiesen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Jeder aber seht zu, was er baut. Dass wir bauen, bedarf einer ständigen Erinnerung und Fokussierung. Und wenn wir als Gemeinde unterwegs sind, bauen wir die Antwort Gottes auf die Fragen und die Not dieser Welt. Wir bauen mit an seinem wichtigsten Projekt, seiner Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Instrument in dieser Welt und er gibt ihr auch bessere Bezeichnungen als Instrument. Er sagt, die Gemeinde wäre seine Braut, seine große Liebe. Aber Gott fordert uns heraus, ich bleibe noch ein bisschen bei diesem Text, uns erneut die Frage zu stellen, was wir bauen und warum wir es tun. Und er spricht wieder diese drei Beziehungsebenen an. Er selbst wohnt ja nicht in Bauten aus Stein und Mörtel. Er will sehen, ob in unserem Tun seine Ehre gemeint ist und ob unser Bau seiner Vision für uns und unsere Gemeinde entspricht, ob unsere Mitbürger in unserem Ortsteil hier, in unserem Umfeld, unserem Land und darüber hinaus in unsere Planungen einbezogen sind. Was werden wir als nächstes bauen? Ja, vielleicht ein Tempel mit Hof. Und da merkt ihr schon das Wortspiel, hier bin ich bei etwas. Bei einer dieser Flughafengeschichten von Berlin. Dieser hier heißt Tempelhof. Ich habe es rekonstruiert, ungefähr vor 10 Jahren. Ziemlich genau vor 10 Jahren waren wir als Familie da unterwegs mit dem Auto entlang einem langen Zaun. Und da sahen wir das letzte Flugzeug einschweben am Tag, als der Flughafen geschlossen wurde. Tempelhof hörte auf, Flughafen zu sein. Tempelhof ist jetzt eine leere Fläche, die immer noch nach einer Verwendung sucht. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass auch ein Flughafen sehr schnell ein Museum werden kann, wenn sich das Umfeld verändert. Das, was wir vor 10 Jahren gebaut hätten, ist vielleicht nicht mehr die Antwort auf die Fragen von heute. Ich hatte dieses Bild mal in etwas anderer Form schon in der Gemeinde verwendet. Hier sehen wir eine Autobrücke über einen Fluss. Bei einer Überschwemmung entstand ein neues Flussbett. Und jetzt steht die Brücke nutzlos in der Landschaft. Man könnte jetzt natürlich sagen, wer hat gesagt, da gäbe es keine Brücke? Doch, die ist doch da. Aber die überbrückt eben nicht mehr den Fluss, auch wenn sie noch recht intakt aussieht. So können unsere Antworten sein auf Fragen, die heute niemand stellt. Können Antworten sein auf Fragen der Vergangenheit. Und wir müssen umso mehr auf Gottes Weisung achten, dass wir bauen als Antwort für die Fragen der Gegenwart und der Zukunft. Und da bin ich schon bei meiner letzten Geschichte, der Geschichte von Abraham. Das ist für mich so die vierte große Geschichte am Anfang der Bibel. Ja, können wir vielleicht von einem Iraker hier sprechen? 1. Mose 12, von Anfang. Der Herr sprach zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus. Und wir hören schon, dass das wieder in die andere Richtung geht als bei Babel. Lass uns alle zusammenziehen, hier uns gründen, hier was Hohes bauen, hier uns einen Namen machen. Hier sagt Gott zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Abraham war Bürger der Stadt Ur in Chaldea, genoss alle Segnungen der dortigen Zivilisation, von Kanalisation bis öffentlicher Wasserversorgung. Es gab mehrstöckige Bibliotheken in Ur. Er war gegründet in der Geschichte seines Volkes, hatte großen Rückhalt in der Familie. Aber in Hebräer 11 lesen wir: Doch weil er von Gott wusste, vom Erbauer des himmlischen Jerusalems, war er bereit, für ihn und seinen Auftrag folgend, ein Leben lang als Nomade in Zelten zu leben. Der verlässt eine Großstadt und macht sich auf den Weg zu der Stadt, deren Erbauer Gott ist. Nicht, weil ihm die Askese so gut gefiel, sondern weil er Gott ernst nahm. Das klingt nach Gottesfurcht, die ja bekanntlich der Weisheit Anfang ist. Abraham vertraute Gott. Er hinterließ keine Bauten, aber das, was er mit seinem Leben baute, besteht bis heute. Gott ließ seine Nachkommenschaft zu einem großen Volk werden, zu dem dürfen auch wir heute gehören. In diesem Volk sind wir wieder Schafe einer Herde, ein Volk. Hören und verstehen wieder die eine Stimme, die von unserem Messias, unserem Heiland Jesus, unserem gemeinsamen Hirten. Abrahams Name ist dabei groß geworden, von Gott groß gemacht worden. Die Babylonier wollten sich einen Namen machen und in die Geschichte eingehen und sind damit gescheitert. Abraham war demütig und wurde zum Segen für alle Generationen nach ihm. Seine Demut, in der er unterwegs ist, steht in direkter Beziehung zur Größe seines Gottes. Wenn Gott liebevoll, allmächtig, souverän ist, können wir unseren Willen vertrauensvoll in seinen fügen. Angesichts dieses Gottes ruft David Bosch, ein Missiologe aus Südafrika, auf, dass wir aufhören sollen, in den alten Dingen zu beharren und uns aufmachen zum Handeln, und er nennt es in mutiger Demut, in bold humility, etwas wagen, in Demut, in der Erkenntnis, dass das nicht unsere Grenzen sein werden, die alles bestimmen, sondern Gottes Möglichkeiten. Wir haben gesehen, was die Menschenkinder so bauen. Was nicht zur Ehre Gottes gebaut ist, was nicht seiner Absicht entspricht, hat keinen Bestand. Ich möchte mit einem Bibelvers schließen, der uns seit Anfang unseres Familienlebens begleitet. Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist die, die Gott für uns baut. Das ist irgendwie auch die, an der er uns einlädt, mitzubauen. Das sind auch die Beziehungsbaustellen, an denen wir alle dran sind. Was immer wir 2020 bauen, wo immer wir uns sammeln werden, Gott sagt, mein Haus, wenn ihr mein Haus baut, wird es ein Bethaus sein für alle Völker. Er wird uns die ganze große Welt vor Augen führen, und dann werden wir in diesem Bethaus, in diesem Haus unseres Schöpfers, die Dinge erleben, wo auch dieser Dreiklang wieder heile ist, so wie es von ihm angedacht ist, dass Menschen in diesem Haus durch Buße wiedergeboren zu einem neuen Leben in Gemeinschaft mit Gott finden, ein Ort, wo in alles Denken und Handeln immer unsere Mitmenschen mit einbezogen sind, die Menschen, die noch nicht dabei sind, ein Ort, wo der Name Gottes geehrt wird. Es wäre jammerschade, wenn wir jetzt am Ende von 2019 unser Leben leben würden für den Eigenbedarf, bauen würden, privat oder auch als Gemeinde, für den Eigenbedarf. Das wäre ein Leben des Unglaubens und sogar auch des Ungehorsams. Wir sind nur deshalb auf dieser Welt, weil wir noch eine unerfüllte Aufgabe haben. Das gilt für jeden von uns einzeln, gilt aber auch für unsere Gemeinde, für uns, die wir in der Mission Gottes unterwegs sind. Und mit Karl Geier beten wir: Herr, eines schenke mir in diesem Leben, auf meinem Gang durch diese Erdenwelt, dass Ewiges mich ganz durchleuchte und Zeitliches mich nie gefangen hält. Amen.